Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Martin Spiller. Es war eine laute Gewitternacht in vielen Orten Brandenburgs, aber das, was in Brandenburg an der Havel anschließend zum Vorschein kam, das hatte schon eine eigene Dimension. Umgestürzte Bäume, zerdrückte Autos, abgedeckte Dächer. Schäden im mindestens sechsstelligen Bereich hat das schwere Unwetter in Brandenburg an der Havel angerichtet, schätzt der Oberbürgermeister. Der Orkan soll mindestens 150 Stundenkilometer schnell gewesen sein. Aus Brandenburg an der Havel, Lisa Steger.
So etwas hat der Oberbürgermeister nach eigenen Worten noch nie erlebt. 160 Feuerwehreinsätze in wenigen Stunden. 100 Männer und Frauen nonstop im Einsatz. Der Sturm deckte 4 Dächer in der Havelstadt ab. 10 Mieter aus der Prignitzstraße kamen in ein Hotel, denn ihnen hatte die Feuerwehr vorsichtshalber den Strom abgestellt. Es bestand nämlich die Gefahr, dass die Elektrik nass geworden sein könnte, so Steffen Scheller.
Wichtig ist erstmal gewesen, es musste keiner am Freien übernachten, haben alle ein Dach über den Kopf gehabt und haben ein Bett gehabt, in dem sie die Nacht verbringen konnten. Und wenn man sich da einen Überblick verschafft hat, eine Sicherung durchgeführt hat, ich hoffe, dass man da heute im Laufe des Tages weiterkommt, dann können die möglicherweise auch zurück. Ich glaube, die würden lieber in einer eigenen Wohnung sein als irgendwo anders.
Das Marienbad und ein Ärztehaus sind wegen Unwetterschäden zu. Die Feuerwehr warnt davor, Parks zu betreten. Damit nicht genug, könnte es heute Nacht wieder stürmisch werden, so der Beigeordnete Thomas Barz.
Ich glaube wohl, dass alle etwas ruhig letzten Abend geschaut haben auf die Unwetterwarnung. Dass es so intensiv wird, konnte keiner voraussehen. Und jetzt gilt es halt, wir haben viele beschädigte Bäume, viele Bäume, die auch noch so halb stehen, dass wir uns darauf vorbereiten, dass wir unter Umständen noch so ein Einsatzgeschehen noch einmal innerhalb von 24 Stunden haben.
Barz ist zuversichtlich, weiterhin genug Feuerwehrleute zur Verfügung zu haben. Schwere Unwetterschäden gab es auch andernorts in Westbrandenburg, am schlimmsten in Brilow, einem Ortsteil von Beetzsee. Dort ist ein Einfamilienhaus nach einem Blitzschlag komplett abgebrannt. Die Familie wohnt bei Verwandten.
Unsere Reporterin Lisa Steger aus Brandenburg an der Havel. Die Bundespolizei entdeckt so viele illegal eingereiste Menschen wie lange nicht. Gruppen zu Fuß oder einzeln in Schlepper-Pkw. Die CDU in Brandenburg fordert deshalb wieder feste Grenzkontrollen. Ungefähr so wie an der Grenze zwischen Bayern und Österreich. Was man von dort auch für Brandenburg übernehmen könnte, das hat sich Brandenburgs CDU-Vorsitzender Jan Redmann mal angesehen. Nico Hecht war für uns dabei.
Schleierfahndung auf der A7 im Allgäu. Beamte kontrollieren ein Stück hinter der Grenze in Bayern an der Raststätte Rottachtal-Ost. Die Beamten gehören zur Landespolizei. Diese darf in Bayern, erfährt Redmann, die Bundespolizei bei Grenzkontrollen unterstützen. Die Schleierfahndung gebe es hier, anders als in Brandenburg, auch ohne Anlass. So sagt Redmann hinterher. Aber vor allem können die Beamten zum Teil Geflüchtete zurückweisen.
Tausende Fälle, wo Menschen zurückgewiesen werden können, weil sie beispielsweise eine Einreisesperre haben und wo Asylanträge schon abgelehnt worden sind und sie gar nicht mehr die Erlaubnis haben, nach Deutschland reinzukommen. Oder auch Menschen, die durchreisen wollen und deshalb gar keinen Asylantrag stellen. Also da steht das Asylrecht gar nicht im Wege.
Diese Möglichkeit fordert Redmann nun auch für Brandenburg mit stationären Grenzkontrollen. Auch um die Migration insgesamt ein Stück eindämmen zu können. Bundesinnenministerin Nancy Faeser, SPD, müsse das nun dringend bei der EU anmelden. Beim Regierungspartner in Brandenburg, Bündnis 90 Die Grünen, hält man gar nichts von stationären Grenzkontrollen. Redmann erwecke mit seiner Forderung falsche Vorstellungen über die Möglichkeiten solcher Kontrollen, sagt die Landtagsabgeordnete Sarah Damus.
Denn mit stationären Grenzkontrollen geht zum Beispiel gar nicht einher, dass man Menschen zurückweisen kann. Das stellt die CDU leider nicht klar. Und das, was da in Bayern gerade passiert, wir gehen davon aus, dass das europarechtswidrig ist, dass das bereits seit 2015 so gemacht wird und dass dort Menschen im Prinzip kein vernünftiger Zugang zu ihrem Asylrecht gewährt wird.
Damus erinnert daran, dass auch die Gewerkschaft der Polizei GDP stationäre Kontrollen ablehne. Die GDP erklärt, es sei für illegal Einreisende noch leichter, feste stationäre Grenzposten zu umgehen als die Schleierfahnder. Auch bei der oppositionellen Linken in Brandenburg sagt Fraktionschef Sebastian Walter, CDU-Chef Redmann streue den Brandenburgern Sand in die Augen. Auch mit stationären Grenzkontrollen werde es kaum hier viel mehr Zurückweisungen geben.
Zurückgewiesen dürfen Menschen nur dann, wenn sie schon in einem anderen Land registriert sind. Und die polnische Regierung registriert Geflüchtete nicht, sondern schickt sie weiter nach Deutschland. Oder die Geflüchteten wollen sich nicht registrieren und deshalb müssen sie dann in Deutschland aufgenommen werden. Zurückweisungen sind an der österreichisch-deutschen Grenze auch nur deshalb möglich, weil es eine vertragliche Vereinbarung zwischen Österreich und Deutschland gibt. Diese vertragliche Vereinbarung will Polen nicht.
Außerdem, so Walter, versuchen fast alle Geflüchteten, die zurückgewiesen wurden, es wieder. Meist bis die Einreise doch glückt. Eine Migrationsbremse wären Zurückweisungen also ebenfalls kaum.
Jan Redmann auf Grenztour in Bayern. Von dort berichtete Nico Hecht aus unserer landespolitischen Redaktion. Eine Teillegalisierung nennt die Bundesregierung die geplante Freigabe von Cannabis. Der Entwurf des Gesetzes ging am Mittwoch durch das Kabinett, trotz zahlreicher Kritik von vielen Seiten. Wir haben darüber berichtet. Unser Reporter Hendrik Schröder hat mal nachgeforscht, was würde sich für wen ändern, sollte Cannabis bald legal werden in Deutschland.
Für den Konsumenten.
Konsumenten werden, und das ist wohl das Wichtigste, entkriminalisiert. Bis zu 25 Gramm Cannabis soll man legal besitzen dürfen in Zukunft. Außerdem 3 Cannabispflanzen zum Selbstanbau. Cannabisgeschäfte oder sogenannte Coffeeshops wie in den Niederlanden sind aber nicht vorgesehen. Stattdessen soll es Clubs geben, in denen Mitglieder gemeinschaftlich Gras anbauen dürfen. Maximal 50 Gramm pro Monat pro Mitglied. Das alles gilt für Erwachsene, für Minderjährige bleibt Cannabis verboten. Diese Clubs dürfen nicht in der Nähe von Schulen eingerichtet werden und höchstens 500 Mitglieder haben. Der THC-Gehalt in den Pflanzen soll gedeckelt werden.
Für die Polizei?
Die Polizei soll entlastet werden, theoretisch. Die Bundesregierung hofft, dass durch die Legalisierung Gerichte, Gefängnisse und Polizei weniger zu tun haben, weil sie sich nicht mehr mit der Verfolgung von Konsum und Besitz von Kleinstmengen herumschlagen müssen. Rainer Wendt von der Deutschen Polizeigewerkschaft befürchtet aber etwas anderes.
Die Arbeit der Polizei wird auf keinen Fall weniger werden, sondern sie wird eher mehr werden, denn Polizei und Justiz müssen ja trotzdem Verstöße ahnden.
Denn das Cannabisgesetz sei derart kleinteilig und kompliziert und nur mit großem Aufwand zu kontrollieren.
Für den Schwarzmarkt?
Der soll trockengelegt werden, das ist eines der Ziele des Gesetzes. Der Gedanke, wenn es Cannabis legal gibt, muss man es nicht mehr auf dem Schwarzmarkt kaufen und die Umsätze werden der organisierten Kriminalität entzogen. Sehen viele Kritiker anders. Dirk Peglow zum Beispiel vom Bund Deutscher Kriminalbeamter rechnet damit, dass weiter illegales Cannabis in großen Mengen verkauft werden wird.
Und zwar zu besseren Preisen, möglicherweise in einer höheren Konzentrationsgehaltsstufe des THCs. Also wir können alles erwarten, aber nicht, dass der Schwarzmarkt plötzlich dazu übergeht, Schafe zu züchten oder ähnliche andere Business Cases aufzumachen.
Für die Suchtberatungsstellen.
Die Suchtberatung Notdienst Berlin e.V. merkt jetzt schon, dass im Laufe der Legalisierungsdebatte mehr Bedarf für Beratung entstanden ist, weil zum Beispiel die Unsicherheiten groß sind, wie ein guter, gesunder Umgang mit Cannabis überhaupt aussehen kann. Durch die Legalisierung rechnet Rüdiger Schmolke vom Notdienst Berlin damit,
dass es verstärkte Nachfrage nach Beratung gibt, auch von Familien, von Jugendlichen. Weil es niedrigschwelliger wird oder enttabuisiert wird, in die Beratungsstelle zu kommen.
Für den Steuerzahler.
Sollte die Bundesregierung recht behalten mit ihrer Annahme, dass Polizei, Gerichte und Gefängnisse durch die Legalisierung entlastet werden, würde das eine Einsparung von ca. 1,4 Milliarden Euro Steuergeld bedeuten. Pro Jahr, so rechnet es die Datenplattform Statista aus. Zudem würden zum Beispiel über Konsum, Gewerbe und Umsatzsteuer über 3 Milliarden Euro mehr im Jahr eingenommen werden.
Aber das sind bisher nur theoretische Zahlen. RBB-Reporter Hendrik Schröder berichtete. Der Sommer ist seit dieser Woche zurück. Die Temperaturen um die oder tageweise sogar über 30 Grad. Am Wochenende soll es ja wieder soweit sein. Wir schauen deshalb in unserer Sommerserie auf die Orte in Berlin, an denen gerade viel los ist. Zum Beispiel den Park am Gleisdreieck. Eigentlich ja schon sowas wie ein Sportlermekka in der Stadt. Basketballplätze, ein Skatepark, Beachvolleyballfelder, Tischtennisplatten. All das ist vorhanden. Am Mittwoch war aber vor allem Fußball angesagt. RBB24-Inforadio-Reporterin Helena Dehler war für uns dort.
Gut. Und Absprung nicht vergessen. Gut. Benutzt immer die Innenseite.
Samir ist Trainer und coacht die U17 und die U19 vom FC Internationale und Tasmania. Und das auf einer großen Wiese im Park am Gleisdreieck. Ohne Tore oder Eckpfosten. Fußballtraining im Park habe aber trotzdem viele Vorteile.
Hier ist die Luft einfach mal besser. Hier haben wir einen Sandkasten, hier haben wir einen Rasen, wir haben Tischtennisplatten, wir haben Treppen. Wir können alles koordinieren miteinander. Die machen Krafttraining da auf jeden Fall im Sand. Und dort an den Platten, sage ich mal, ist Techniktraining. Ne? Viel mit dem Ball. Die spielen halt wirklich Fußball auf Tischtennis.
Außerdem seien die Spieler motivierter, weil immer wieder Menschen stehen bleiben und zuschauen. Nach den Sprints im Sand sind die jungen Männer auf jeden Fall außer Puste. Spaß scheint es zu machen. Aber warum gerade die Sprints im Sand? Da sind sind sie sich dann auch nicht mehr so sicher.
Geschwindigkeit, schätze ich mal. Also, oder? Ist nicht so?
Kraft auch. Für die Ausdauer.
Ja, ist doch. Geschwindigkeit.
Und für Geschwindigkeit fährt auch.
Nur wenige Meter weiter, im Biergarten, haben sich hunderte Fußballfans versammelt, um das WM-Halbfinale zwischen Australien und England zu schauen. An einem der langen Holztische, direkt vor der Leinwand, sitzen Isa und ihr Mann Bernd.
Also ich bin begeistert, weil heute Australien spielt. Und mein Bruder lebt in Australien, das ist der einzige Grund.
Ich habe mir das vorgenommen. Ich merke, dass die Frauen immer mehr in den Fokus rücken. Finde ich gut, auch spielerisch.
Die Jubelrufe, vor allem beim Tor der Australierinnen, sind durch den halben Park zu hören. Nach dem Schlusspfiff war es dann etwas leiser. Die Australierin Mia ist nach dem 1:3 gegen England sehr enttäuscht gewesen.
Pretty sad. But now we have a massive fan base in Australia.
Sie sei traurig, aber es seien viele neue Fans dazugekommen und das Team der Frauen habe es weiter geschafft als jemals eine Männermannschaft bei einer Weltmeisterschaft. Das mache sie glücklich.
Helena Dähler war das aus dem Park am Gleisdreieck in Berlin. Und das war der Tag in Berlin und Brandenburg.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.